Wieder ein Psalm, wir haben ja schon Psalm 150 gehört und ich lese jetzt den Psalm 147. Halleluja, lobet den Herrn, denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding, ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich ist, wie er regiert. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden. Singt dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Gott mit Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf Erden, der Gras auf den Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses und kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Preise Jerusalem den Herrn, lobe Zion, deinen Gott. Denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder in deiner Mitte. Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Er sendet sein Gebot auf die Erde, sein Wort läuft schnell. Er gibt Schnee wie Wolle, er streut reif wie Asche. Er wirft seine Schlosen herab wie Brocken. Wer kann bleiben vor seinem Frost? Er sendet sein Wort, da schmilzt der Schnee. Er lässt seinen Wind wehen, da taut es. Er verkündigt Jakob sein Wort, Israel seine Gebote und sein Recht. So hat er an keinem Volk getan. Sein Recht kennen sie nicht. Halleluja! Halleluja, so beginnt dieser Psalm und so endet er auch. Und das hat er mit den letzten 5 Psalmen gemeinsam. Wir haben ja vorhin gehört, Psalm 150, auch am Anfang der Aufruf, Gott zu loben, Halleluja, und dann am Ende wieder, Halleluja. Aufforderung zum Lob hier in diesem Psalm, nicht nur am Anfang und am Ende, sondern auch mittendrin. Ich habe da 3 Stellen entdeckt. Deswegen kann man diesen Psalm 147 vielleicht auch untergliedern in 3 Strophen. Einmal Vers 1, Halleluja, lobet den Herrn. Dann im Vers 7, singt dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Gott mit Harfen. Und dann nochmal im Vers 12, preise Jerusalem, den Herrn, lobe Zion, deinen Gott. Im Psalm 146, also im Psalm davor, fordert der Beter sich selbst auf, Gott zu loben. Lobe den Herrn, meine Seele. Hier in diesem Psalm wird nun die ganze Gemeinde, wird das Volk Gottes angesprochen. Lobet den Herrn. Ja, Gott loben. Wir haben den Psalm gehört. Er hat so eine mittlere Länge. Es gibt längere, es gibt aber auch kürzere Psalmen. Der Psalm ist voll von Begründungen, warum wir überhaupt diesen Gott loben sollen. Es werden also viele Gründe genannt. Und diese Gründe haben Bedeutung für die, die zum Volk Gottes gehören, die sie nachvollziehen können. Und ich denke, wir dürfen auch als Christen diesen Psalm so hören für uns. Als Menschen, die durch Jesus Christus zum Volk Gottes gehören. Und wenn wir uns die einzelnen Aussagen mal so auf der Zunge zergehen lassen, und deswegen sind wir ja heute hier, dass wir es genau hören und uns neu darüber freuen, dann denke ich, können wir etwas anwenden. Und das ist meine Bitte, das ist mein Wunsch natürlich auch für diesen Gottesdienst, dass wir nicht auseinandergehen, noch miteinander essen und das war's, sondern dass wir diese Gründe verinnerlichen, dass wir ganz neu auch sagen können, jawohl, dieser Gott, Jesus Christus ist es wert, dass wir ihn loben, dass ich ihn lobe, dass ich ihn in den Mittelpunkt meines Lebens setze. Da, wo er hingehört. Er ist der Herr. Aber das können eben nur die, die sich für Jesus Christus entschieden haben. Die wissen, dieser Gott ist nicht nur ein philosophischer Begriff, so nach dem Motto, irgendein höheres Wesen muss es geben. Oder wie es in der 9. Sinfonie von Beethoven heißt, Brüder unterm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Also wenn man genau darüber nachdenkt, irgendwie muss es da noch was geben. Nein, es sind Menschen gemeint, die in eine Beziehung zu Gott getreten sind, die sagen können, unser Gott, die nicht nur sagen, der Herr ist ein Hirte, sondern die sagen, der Herr ist mein Hirte. Und daraufhin kann man die Psalmen, auch diesen Psalm, sich nochmal genau anschauen. Denn es heißt ja nicht einfach nur, denn Gott loben ist ein köstlich Ding, sondern es heißt, denn unseren Gott loben ist ein köstlich Ding. Also jeder, der sagen kann, das ist mein Gott, Jesus Christus, der ist aufgefordert, Gott neu zu loben. Und der kann diese Gründe auch hören und verinnerlichen. Aber bevor wir uns das im Einzelnen einmal ansehen, bringt der Sänger ja hier so eine Überschrift, so eine ganz allgemeine Aussage, so eine grundlegende Aussage. Ich habe in einer Übersetzung das so gefunden, Gott loben, weil es gut ist. Weil es gut ist. Wenn ich das so lese, ich meine, gut ist so manches, ne? Das klingt fast ein bisschen langweilig, wenn man das jetzt so hört im Deutschen. Gott loben, weil es gut ist. Das ist ja schon so eine Begründung, die sehr grundsätzlich ist, ne? Leute, bevor ich euch sage, warum wir Gott im Einzelnen loben sollen, sage ich euch erstmal, es ist gut, wenn er es tut. Dieses Wort gut, ich habe nicht Hebräisch studiert, aber man liest ja nach, im Hebräischen beinhaltet noch viel mehr als das, was wir jetzt empfinden, wenn wir das so lesen. Gut, da steckt sehr viel drin. Gut ist nicht nur der Gegensatz zu böse, dass man sagt, wenn ihr Gott nicht lobt, dann ist es böse und wenn ihr ihn lobt, ist es gut. Das ist allerdings auch richtig. Gott loben ist auch im ethischen Sinne gut, wenn wir es tun. Aber das ist nicht alles. Gut auch im Sinne von freundlich, schön, angenehm, lieblich, begehrenswert. Und Luther hat all diese Worte, die so mitschwingen, mit im Blick gehabt, als er dann übersetzt hat, und das lesen wir ja auch oft, es ist ein köstlich Ding. Übrigens nicht nur hier in diesem Psalm, sondern auch an anderen Stellen, ich glaube Psalm 92 steht es auch. Da ist das alles drin, ein köstlich Ding. Das ist ein bisschen alte Sprache, aber jeder kann sich das dann so auch für sich mitdenken, was es für ihn heißt. Wenn ich Gott lobe, dann ist das etwas Tolles, dann ist das etwas Wunderbares. Heute gibt es noch ganz andere Begriffe, spare ich mir. Ja, ein köstlich Ding, es ist toll, wenn wir es tun. Übrigens, für Gott ist es gut, begehrenswert, er freut sich, wenn wir ihn loben. Aber es ist auch gut, lieblich, schön, begehrenswert für uns, wenn wir es tun. Das haben wir ja vielleicht auch schon gemerkt. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir Gott loben können. Und so möchte ich sagen, Gott loben, das ist einmal gut. Und ich sage es nochmal ein bisschen anders, Gott loben tut gut. Tut Gott gut und tut auch uns gut, wenn wir es tun. Es ist angenehm für Gott und für uns Menschen. Nicht, wenn wir uns selber loben. Das wirkt immer ein bisschen komisch, ne? Ja, wenn jemand dann so anfängt und dann doch so versteckt seine Vorteile so aufzeigt, wenn man sich dann selber so lobt. Ich meine, es tut auch mal selbst gut, wenn man das so sagen kann, aber es bleibt immer irgendwie auch ein negativer Beigeschmack, wenn wir uns so sehr in den Mittelpunkt rücken. Ja, das ist immer so ein bisschen zwielichtig, hat dann so einen Geschmack. Aber wenn wir Gott loben, dann tut es gut. Wir sehen sozusagen weg von uns auf Gott. Wir sind so auf uns bezogen. Wir rühmen uns der Erfolge oder wir sind ganz unten, weil wir keinen Erfolg haben. Anstatt Gott in den Mittelpunkt zu rücken, auch in unserem Bewusstsein. Lob Gottes ist ja nicht nur, dass wir zwei Anbetungslieder singen im Gottesdienst, sondern das ist eine Lebenshaltung. Das ist eine Grundeinstellung auch im Leben, dass ich Gott in den Mittelpunkt meines Lebens rücke und nicht meine Gefühle und meine Gedanken. Weder meine Erfolge noch meine Misserfolge. Die sind natürlich da und die nehme ich auch zur Kenntnis. Aber sie sollen nicht meine Gefühle letzten Endes dominieren, sondern Gott loben tut gut. Das ist das, was wir brauchen. Wenn man sich um sich selber dreht, kann das ja im Extremfall auch krank machen. Deswegen, es ist gut, heilsam, lieblich, schön, auf Gott und dessen Größe zu sehen. Und Paulus sagt, lasst euch mit Geist füllen. Lasst euch mit dem Heiligen Geist füllen. Wie denn? Indem ihr geistliche Lieder singt. Also indem ihr Gott lobt, lasst ihr euch mit dem göttlichen Geist auch füllen. Interessanter Zusammenhang. Es gibt eine extreme Erfahrung, die das deutlich macht. Das ist jetzt nicht unsere Situation, aber Wilhelm Busch hat es so erlebt und ich denke, das passt hierher. An einer Begebenheit, die Pastor Wilhelm Busch aus schwerer Zeit seines Lebens berichtet, wird deutlich, dass es bei uns einen Herzensentschluss braucht, damit die Erquickung und Wiederherstellung geschehen kann. Er schreibt aus dem Gefängnis oder im Rückblick: Ich saß Tag für Tag in der Gefängniszelle, das war im Dritten Reich, und es machte mich halb wahnsinnig, dass gar nichts geschah. Ich habe den Wärter angefleht, er solle mich etwas arbeiten lassen. Er tat es nicht. Und er durfte es ja auch nicht. Kein Hoffnungsschimmer in dieser Lage. Eines Tages war ich fertig. Einfach fertig. Auch rein körperlich war ich am Ende. Ich war an dem Punkt, wo man bald die Zelle zertrümmert und die Zwangsjacke bekommt. Und dann fiel mir auf einmal ein Wort aus der Bibel ein, als hätte es mir jemand zugeflüstert. Sag Dank alle Zeit für alles. Das war wie ein Befehl. Da kniete ich nieder und fing an, den Herrn zu danken. Ich dankte Gott, dass er da ist und dass er mich nicht vergessen hat. Und es fiel mir eine Menge ein, wofür ich danken konnte. Aber vor allem dankte ich für ihn und dafür, dass er gegenwärtig war in meiner Zelle. Dann sang ich einige Loblieder. So kam Ordnung in die Sache. Jeden Tag wurden 2 Stunden angesetzt für das Lob Gottes. Damit kam Ruhe und Ordnung in alles andere. Ich verlor die Panik, ich wurde fröhlich, die Wärter wurden netter. So nutzte ich die Zeit, um Gott zu loben. Wenn Wilhelm Busch das schon im Gefängnis erlebt hat, denke ich, können wir das in unserem Alltag doch auch in Anspruch nehmen und erleben. Sicher eine extreme Situation, ganz klar. Das ist zum Glück nicht unsere Situation, aber Menschen haben es immer wieder bezeugt. Es geht nicht auf Knopfdruck. Es ist ein Geschenk, was Gott Wilhelm Busch gemacht hat, aber wir sollten es doch in Anspruch nehmen. Und wenn uns das gesagt wird, Gott loben ist ein köstlich Ding, dann gilt das ja nicht nur in bestimmten Situationen des Lebens. Man sagt, da ist ja ohnehin alles, sind wir happy und so weiter. Nein, das gilt immer. Das gilt, wenn wir fröhlich sind, wenn wir Erfolg haben. Dass wir sagen, lobe Gott dafür. Ja, sonst heben wir ab. Aber das gilt auch, wenn wir ganz tief unten sind, dass wir nicht vergessen, was Gott Gutes getan hat. Und damit sind wir jetzt beim Psalm. Sind wir bereit? Ich hoffe, es war eine etwas längere Einleitung. Uns motiviert, doch das neu zu hören, warum wir Gott loben sollen. Einmal, es ist gut, es ist angenehm, aber nun kommen ja die konkreten Gründe. 3 Dinge, wie sie es gehört, aber es passt wunderbar, es sind wirklich 3 Dinge unter der Überschrift, Gott ist da. Gott ist da. Ich denke auch, Wilhelm Busch, wenn ich es jetzt selber richtig in Erinnerung habe, hat das ja auch als Grund gesehen, Gott zu loben, dass er ihm gedankt hat, dass er überhaupt da ist. Und nun kann man sagen, das klingt ja auch schon wieder fast ein bisschen langweilig. Also Gott ist da, das ist so eine Aussage, die wer an Gott glaubt, wird das bejahen. Das Besondere daran ist, dass er nicht einfach nur da ist. Er ist allgegenwärtig, ganz klar. Dafür ist er ja Gott. Aber wenn ich das jetzt betone oder wenn ich jetzt den Psalm im Blick habe, dann möchte ich sagen, er ist präsent. Er ist auch mit seinen Gedanken da. Das ist ja manchmal so ein bisschen das Problem. Ich bin ja auch zu Hause, habe da mein Dienstzimmer und bin körperlich anwesend, aber oft mit dem Geist ganz woanders. Ich bin mit dem Geist bei der Arbeit, aber nicht bei der Familie. Ich bin aber körperlich da. Ja? Und Paulus hat mal gesagt, ich bin zwar körperlich nicht da, aber ich bin mit dem Geist unter euch. Ja? Und das ist das, was ich hier meine. Gott ist also einmal da, er ist auch, dafür ist er Gott, ist allgegenwärtig, aber er ist auch mit seinen Gedanken da. Er ist präsent. Ja? Das ist ja das, was ich mir auch für mich wünsche, da zu sein. Ich bin jetzt nicht Gott, aber mein Wunsch auch für die Menschen, da zu sein. Der Dankmar Fischer, das habe ich mal gelesen in einem Buch von der Heilsarmee in Hamburg. Manche kennen vielleicht seine Biografie. Der wurde mal gefragt nach seinem Konzept. Man hat ihn wahrscheinlich bewundert, dass er das alles so hinkriegt und diesen Dienst so tut. Wurde gefragt, was steckt denn dahinter? Was hast du für ein Konzept? Und er hat dann gesagt, ich bin da. Also jetzt nicht nur Sprechzeiten oder so, ja, sondern ich bin da. Man kann natürlich nicht überall sein als Mensch. Wir sind nicht Gott. Aber einfach dieses mit den Gedanken da sein. Also nicht abschalten, sagt, der kann noch warten oder der ist nicht so wichtig oder so. Das ist das, was wir bei Gott lernen können, dass er nicht Menschen irgendwie mal so zur Seite stellt, bewusst, sondern er hat uns so lieb, dass er mit seinen Gedanken da ist. Er ist real da. Und das ist doch das Wunderbare. Er ist sich nicht selbst genug. Übrigens, Gott schon als Gott ist sich nicht selbst genug. Gott ist nicht ein einsames Wesen, sondern es heißt, Gott ist Liebe. Und das ist er, das ist jetzt theologische Dogmatik, aber finde ich schon mal gut, das auch zu wissen. Gott selbst pflegt ja Gemeinschaft. Gott ist für sich selber da, im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Aber er ist nicht nur für sich da, sondern eben auch für die, die er liebt. Und er liebt seine Schöpfung. Er liebt die Menschen. Er hat Interesse, er hat Leidenschaft. Er engagiert sich für seine Schöpfung, für sein Volk und für jeden Einzelnen. Und das ist dieser Dreiklang. Gott ist da, erstens für seine Schöpfung. Er hat die Welt nicht einfach so geschaffen und sich dann aus dem Staub gemacht. Es gibt ja dann auch so diese Auffassung, naja, wenn es Gott gibt, dann ist es der, der die Uhr sozusagen aufgezogen hat und jetzt läuft die. Ja, jetzt läuft das sozusagen von selbst und Gott hat sich zurückgezogen. Der Psalm sagt, nein, Gott ist da. Gott ist präsent. Er ist engagiert. Er hat Leidenschaft für seine Schöpfung. Zum Beispiel kümmert er sich um das Wetter. Wissen wir das? Er kümmert sich um das Wetter. Wir saßen mal in einer Runde zusammen, auch im Blick auf den Himmelfahrtsgottesdienst, Open Air, gibt es ja hier auch die Gottesdienste noch, auf dem Meißner, ja, ich weiß nicht, ob das noch ist. Man ist natürlich immer wieder vom Wetter abhängig. Nicht? Und da hat mal jemand gar nicht geglaubt, als wir darüber gesprochen haben, wir beten, dass gutes Wetter wird. Da hat mir jemand gesagt, Gott kümmert sich doch nicht ums Wetter, so ungefähr. Ja? Nein, Gott kümmert sich um seine Schöpfung, er kümmert sich um das Wetter. Das steht hier, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf Erden, der Gras auf den Bergen wachsen lässt. Ja, also er kümmert sich um das Wetter. Es ist die Rede dann auch im weiteren Verlauf des Psalms vom Schnee. So gedacht, gibt es da Schnee eigentlich, Israel? Aber kommt offenbar auch vor. Nicht so oft vielleicht wie bei uns. Mal sehen, ich habe schon gehört, dieser Winter soll wieder hart werden, aber man hört sicher manches. Schnee kennen wir, aber ist dort nicht selbstverständlich. Schnee, Hagel, Frost, Schloßen, also der Hagel. Und auch vom Wind ist hier die Rede. Also, Gott hat das Wetter in seiner Hand. Wir kennen ja die Geschichte der Sturmstillung. Nicht? Jesus geriet da nicht in Panik. Er konnte schlafen, er war Mensch, er war müde. Aber dass er bei dem Wetter schlafen konnte, zeigte, dass er der Herr war auch übers Wetter. Der Sohn Gottes. Also, Gott kümmert sich. Er ist da. Dann ist die Rede von dem Gras auf den Almen. Die Versorgung ist damit gemeint. Dieses Gras wächst dort, hat Gott geschenkt, auch gerade im Blick auf ja, das Vieh, dass es Futter bekommt. Die Rede ist auch noch von den jungen Raben, die zu ihm rufen. Also er kümmert sich auch um die Tiere, dass sie versorgt sind. Er hält die Welt, die Schöpfung in seiner Hand. Und das ist natürlich ein ganz großer Trost. Ich weiß nicht, was Menschen, die mit Gott nichts anfangen können oder nicht an ihn glauben wollen, was denen so durch den Kopf geht. Diesmal erwischte es uns ja in Halle auch mit dem Hochwasser. Das war ja damals nicht, bei diesem Jahrhunderthochwasser vor einigen Jahren. Aber diesmal war es auch die Saale. War also schon ein Problem. Ja, und diesmal hatte auch das Finanzamt Probleme. Deswegen warte ich immer noch auf einen Steuerbescheid, weil die nicht hinterherkommen. Ja, wir wissen ja gar nicht, was ist. In Halle, in der Zeitung, eine große Diskussion. Der Oberbürgermeister hat schon selbst angefangen dann zu bauen. Das hat man ihm dann sehr übel genommen, den Deich erneuert. Große Diskussion in Halle zu diesem Thema. Weil er denkt, wenn das wieder anfängt, jetzt im Herbst, wenn wieder was kommt, es muss abgesichert werden. Aber das muss natürlich übers Land und die ganzen Genehmigungsverfahren. Und dann kriegt er was auf die Mütze, weil er nun eigenmächtig da losgelegt hat. Halle-Neustadt war schon ein Problem. Und mein Schwager, der Gunter Schwips, der Vater vom Schwager, der musste tatsächlich raus. Wir haben angeboten, dass er in der Stadt mitwohnt, aber die haben ja einen Garten im sicheren Gebiet. Da ging es. Also manche mussten raus aus Halle Neustadt, einfach weil der Strom und das Wasser abgestellt wurde. Ja. Also wenn wir nicht wüssten, dass Gott das auch im Blick hat, auch das Hochwasser und die Dinge, dann wäre ja alles Zufall, ne? Wissen wir ja nicht. Ich habe gehört, die Werra hier auch, ja, etwas höher, aber Eschwege war nicht in Gefahr, ne? Das liegt dann, oder? Hatte jemand Probleme? Ja. Gott hält die Schöpfung in seinen Händen. Das ist wunderbar, dass wir einfach wissen, das ist alles kein Zufall. Und es schwingt hier beides mit, Gericht und Gnade. Gott ist der gnädige Gott, der uns als der Herr über die Schöpfung versorgt, der an uns denkt, der das Wetter zur rechten Zeit schickt. Aber auch das Wetter kann Gericht sein. Na, auch das wird ja deutlich. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses und kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Das ist sozusagen die Konsequenz, die sich daraus ergibt, wenn wir bedenken, dass Gott der Herr übers Wetter ist und über die Schöpfung. Dass wir uns nicht auf uns verlassen, auf die Möglichkeiten, die wir haben, nicht? Die Schenkeln des Mannes, die Kraft des Menschen, nein, sondern dass wir uns auf ihn verlassen, auch gerade angesichts der Katastrophen. Das ist immer schon dann auch mein Gebet. Ja, dass Menschen, die dann wirklich betroffen sind, und es gibt ja dann Berichte, ja, dass sie das als eine Predigt hören. Ja, natürlich ist das nicht so eine schöne Predigt, wo man dann hier so sitzt und dann jemanden hört, wie er spricht, sondern wenn dann alles verloren ist und so, na, das ist natürlich hart. Aber dass Menschen dann nicht aufgeben, sondern dass sie sich einfach fragen, was ist denn, gibt es da nicht doch noch jemanden, der drüber steht? Ja, unser Leben ist in seinen Händen, dass wir Gott fürchten. Und Gott hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die ihn auch respektieren. Ja, die auch so eine Predigt akzeptieren und sagen, ja, das will ich jetzt auch für mich hören, zur Warnung, dass ich einfach weiß, der Herr ist Gott. Ich habe mein Leben und mein Haus und das alles nicht in meinen Händen. Aber es gibt den, der da ist und der wirkt durch die Schöpfung in Gericht und Gnade. Gott ist da. Er ist da für sein Volk. Das ist das Zweite. Das Volk Gottes weiß, Gott ist für uns da, er sorgt für uns und er führt uns. Auch hier wieder durch Gericht und Gnade. Und ich denke, gerade die Geschichte Israels ist ja ein Hinweis darauf. Nicht die Weltgeschichte läuft nicht einfach nur so ab. So wie die Naturereignisse nicht Zufall sind, so ist auch die Geschichte kein Zufall. Gott ist da für sein Volk, für Israel. Gott schreibt Heilsgeschichte und die Bibel bezeugt diese Wahrheit. Die Rede ist ja hier vom Wiederaufbau Jerusalems, deswegen geht man davon aus, dass dieser Psalm genau in dieser Situation entstanden ist. Wiederaufbau der Mauern Jerusalems, des Tempels Jerusalems nach der babylonischen Gefangenschaft im 5., 4. Jahrhundert durch Nehemia. Esra, Nehemia. Also Gott hat sein Volk wieder herausgeführt aus der Gefangenschaft. Überlegen wir uns mal, wenn er das nicht getan hätte, dann wäre Israel verloren gewesen. Nicht? Die Juden, diese Stämme. Das Nordreich war ja vorher schon untergegangen in der Geschichte, so möchte ich sagen. Wobei wir noch gespannt sein können, was Gott da noch vorhat mit Israel insgesamt. Aber wenn wir es mal so von der Historie sehen, ne? 722 ist das Nordreich erobert worden. Und die Stämme haben sich vermischt mit anderen, mit heidnischer Bevölkerung, beziehungsweise wurden verschleppt. Und die Juden kamen ins Exil. Aber Gott hat gewirkt in der Geschichte und Gott hat sein Volk zurückgeholt. Nicht, sonst wäre das alles ganz anders gelaufen. Auch mit Jesus, ne? Muss ich das mal überlegen. Wenn Gott seine Heilsgeschichte nicht geschrieben hätte, wenn er nicht sein Volk bewahrt hätte, dann wäre alles ganz anders gelaufen. Also Gott ist der Herr, er ist da für sein Volk und er schreibt Heilsgeschichte. Gott bewahrt die Stadt. Er segnet, er schenkt Frieden. Das wird ja hier ganz klar gesagt. Die Rede ist vom Weizen. Wenn man Weizen ernten kann, ist völlig klar, muss eine Friedensperiode vorher gewesen sein. Im Krieg erntet man kein Weizen. Er hat die Dinge im Blick. Und das können wir auch hier für uns hören, wenn man sich schon fragt, die ganze Geschichte, wo führt das eigentlich alles noch hin? Auch da dürfen wir den Tatsachen ins Auge schauen, als Menschen, die zu seinem Volk gehören. Nicht, wir müssen nicht irgendwie bloß den Kopf in den Sand stecken und sagen, gar nicht drüber nachdenken, das Leben genießen und dann ist alles vorbei. Nein, Wir können den Dingen ins Auge schauen, wir können mit offenen Augen auch diese Dinge sehen, auch die Schwierigkeiten, die da sind in der Politik, wo man fragt, nee, wo soll das noch hinführen? Gott ist der Herr über sein Volk und seine Geschichte und er hat seine Pläne. Wir sind ja neugierig, wir wollen viel wissen, das ist auch gut. Es gibt bestimmte Dinge, die Gott uns verschweigt. Die sollen wir offenbar nicht wissen. Aber selig ist, wer die Worte der Weissagung behält. Und das steht über der Offenbarung. Vielfach haben wir Probleme mit der Offenbarung, wo ja alles aufgeschrieben ist, auch in Bezug auf die Zukunft. Und ausgerechnet bei diesem Buch steht, dass es gut ist, wenn wir es beachten, wenn wir es bedenken. Selig ist, wer die Worte hört und bewahrt in seinem Herzen. Der wird nämlich auch bewahrt in der Stunde der Versuchung, die über den Erdkreis kommen wird. Ja, es wird uns kein goldenes Zeitalter, ein Paradies versprochen, was Menschen auf dieser Erde aufbauen werden. Und vieles deutet ja auch darauf hin, es wird schwieriger, es wird schlimmer. Aber Gott steht drüber und er hat seinen Plan. Nun will ich uns diesen Plan nicht entfalten, das ist nicht Gegenstand dieses Psalms, aber wir dürfen als Volk Gottes auch Gott loben. Es ist gut, wenn wir ihn loben und wenn wir diesen Grund, dass er der Herr der Geschichte ist, im Blick behalten. Ja, er baut Jerusalem auf. Nicht wir waren so stark. Nicht wir sind die, die Geschichte schreiben. Nicht wir werden das Paradies auf Erden aufbauen. Sondern hier steht es ganz klar, der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Merken wir? Israel lobt sich nicht selber. Wir sind so fromm und Gott kann zufrieden sein, dass er uns hat. Nein, er ist zu loben. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Das war das Zweite. Also das Erste, Gott loben ist gut, das war die Überschrift. Grund 1, Gott ist da für die Menschen, er ist da in Bezug auf die Schöpfung. Er hat sich da nicht zurückgezogen, er ist da in Bezug auf die Geschichte, er ist da für die Schöpfung und für sein Volk. Und jetzt kommt noch das Dritte. Gott ist da, das lesen wir hier auch raus, für jeden Einzelnen von uns. Er kümmert sich also nicht nur um die großen Themen, Geschichte, Natur, Schöpfung, sondern um jeden Einzelnen. Können wir uns gar nicht vorstellen, dass er das tut. Dass er sich um jeden von uns kümmert. Das ist für Gott keine Schwierigkeit. Wir können uns das nicht vorstellen. Und dann wird das hier so gleich nebeneinander geschrieben. Das ist nicht ein extra Abschnitt. Ja, der Psalm ist ja gar nicht so eingeteilt, wie ich hier meine Predigt einteile. Ich mache das einfach nur, um es zu ordnen, damit wir es besser behalten. Im Psalm gehen die Dinge durcheinander. Und ich ordne sie jetzt nur ein bisschen. Ja, im Psalm, wenn man das liest, da steht, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Und dann steht, er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Muss ich mir mal vorstellen. Ja, erst hat er jeden Einzelnen im Blick und sieht jeden mit seinen Problemen. Und im nächsten Vers zählt er die Sterne. So ist Gott. Ja, das ist doch wunderbar. So wie er sich um die Sterne kümmert, wie jeder Stern da einen Namen hat, wo Gott genau weiß, wir können es uns gar nicht vorstellen, dass man die zählen kann. Es hat mal jemand gesagt, zur biblischen Zeit konnte man sie noch zählen. Ich glaube 3000 Sterne oder so. Und das ist ein Stück Prophetie, denn heute würden die Astronomen sagen, wir können sie gar nicht zählen. Unzählbar steht auch mal an einer Stelle. Zu biblischen Zeiten haben manche noch gezählt. Aber Gott kennt jeden einzelnen Stern, aber er kennt auch jeden einzelnen von uns. Und ich kriege das jetzt nicht so ganz zusammen, das Lied, aber ich weiß, es gibt ja dieses Kinderlied. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Und dann heißt es, Gott hat sie gezählt, jeden einzelnen Stern. Und dann steht, kennt auch dich und hat dich lieb. Ne? Er kümmert sich um jeden Einzelnen. Ja, er heilt vor allen Dingen die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Oder das heißt, der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden. Jeden hat er da im Blick. Und ich weiß nicht, in welcher Verfassung Sie jetzt sind, in welcher Situation Sie sich selber befinden, auch persönlich. Jetzt wird es persönlich, ne? Und mit welchen Gedanken Sie jetzt im Gottesdienst sitzen. Aber wir dürfen das jetzt, vorhin wurde gesagt, die Predigt genießen. Das ist letzten Endes Gott, der uns jetzt das so zusagt, dass er sich um jeden Einzelnen kümmert. Und mir sind, vorhin ist mir noch aufgefallen, ich arbeite gern mit Buchstaben, auch bei der Predigt. Die einzelnen Punkte haben jetzt keine Buchstaben, aber nun ist mir ein Buchstabe aufgefallen, und zwar das S. so beim darüber nachdenken, es gibt mehrere Gründe, warum man down ist, warum man ein zerbrochenes Herz hat. Die Gründe mögen jetzt unterschiedlich sein. Also denen es jetzt gut geht, die haben schon Grund genug, Gott zu danken. Aber ich spreche jetzt mal zu denen, die ein zerbrochenes Herz haben oder die Probleme haben. Es könnte sein, dass da der Sorgengeist sich breit macht. Das wäre das erste S. Sorgengeist. Also dass da Dinge sind im Leben, wo man nicht so richtig weiß, wie wird das morgen sein. Sorgen. Ich denke, da hat jeder seine Themen. Bloß bei manchen ist es vielleicht ganz, ganz präsent jetzt, dieses Sorgen. Und Jesus sagt, sorgt nicht. Und er begründet das damit, nicht einfach nur Kopf hoch, es wird schon wieder, sondern Gott sorgt sich. Da kommt ja das auch, dass er sich wieder sorgt um die Vögel, ne? um die Blumen. Aber er sorgt auch für dich. Du brauchst gar nicht in Sorgen zu verfallen, dem Sorgengeist gar nicht verfallen. Also, wer nicht schlafen kann in der Nacht, wir haben die Tage auch mal darüber nachgedacht, was kann man machen? Man kann seinen eigenen Atem hören, das soll wohl sehr gut sein. Problem ist bei uns, Claudia sagt, sie hört immer meinen Atem. Das ist dann schlecht, weil das nicht mit ihrem Atem zusammenhängt. Ja? Aber man soll seinen eigenen Atem hören. Gut, aber das soll schon mal beruhigen. Man kann zählen, man kann alles Mögliche machen, aber man kann auch Gott einfach dafür danken, dass er für uns sorgt. Und vielleicht auch mal dem Teufel gebieten, hau ab, du hast hier nichts zu suchen, ich gehöre zu Jesus, der sich um mich kümmert. Na? Das ist das erste S. Das zweite S, also Minderwertigkeitsgedanken, das fängt ja nicht mit S an, aber ich dachte so dieses Selbstmitleid. Ja, das fängt ja mit S an. Also so, ich komme immer zu kurz, den anderen geht es immer besser. Warum ich? Warum muss mir das jetzt passieren? Ja, Selbstmitleid. Auch so dieses Überlegen, warum bin ich überhaupt da? Die Sinnfrage, Selbstmitleid. Ich habe alles versucht, ich habe alles auf eine Karte gesetzt und muss wieder feststellen, es hat nicht funktioniert. Nicht? Da bedauert man sich dann selber. Ja, guckt man in den Spiegel und sagt, ach, das bist du, und ach, ist alles sinnlos. Also Selbstmitleid, auch das führt vielleicht zu einem zerbrochenen Herzen, das man aufgibt. Aber er heilt. Also ein Christ müsste an sich nicht sich verzehren im Selbstmitleid, weil er das heilt. Aber es ist da, es kann da sein. Ja, aber dass man einfach weiß, Gott hat etwas vor mit uns. Und wichtig wird auch sein, dass wir das umsetzen, was Gott mit uns vorhat. Ja, ist vielleicht auch ein Problem. Wenn wir selber jetzt irgendwie loslegen und dann enttäuscht sind, dann ist vielleicht kein Wunder, dass wir in Selbstmitleid verfallen. Aber wie auch die Gründe sind, er heilt. Er ist da für jeden Einzelnen. Gott ist da für dich. Und dann ganz handfeste Schuld. Wobei auch das Wort Sünde mit S anfängt. Das passt ja zusammen. Man sagt, hier ist, liegt eine Schuld vor und ich kriege die nicht in den Griff. Auch da ist Gott da. Wir haben es gehört im Wochenspruch. Bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Und als wir heute früh diesen Vers lasen, oder als ich ihn vorgelesen habe, sage ich, das gibt es nur bei Jesus. Ja, wo gibt es sonst Vergebung? Kriegt man nicht beim Arzt? Kriegt man nicht sonst wo? Es gibt keine Pille oder auch keine andere Weltanschauung oder Ideologie, die uns Vergebung vermittelt. Das gibt es nur bei Jesus. Und das ist jetzt das Tolle. Jesus, der Gekreuzigte. Auf der einen Seite kann man sagen, Karfreitag, ein großes Ereignis. Ist auch eine dogmatische Wahrheit. Jesus, der Sohn Gottes, gekreuzigt. Und auf der einen Seite eine große geschichtliche Wahrheit, auf der anderen Seite genau für dich. Hat ja mal jemand gesagt, als er sprach, es ist vollbracht, hat er auch an mich gedacht. Und jetzt ist die Frage, nehmen wir das an? Auch gerade angesichts meines zerbrochenen Herzens. Nehme ich dann Jesus an oder versuche ich das entweder zu betäuben, zu vergessen, lustig weiterzuleben oder bleibe ich in meinem Selbstmitleid? Laufe ich weiter mit unvergebener Schuld durch die Gegend? Unversöhnt mit Gott und vielleicht auch mit Menschen? Oder bleibe ich beim Sorgengeist und trinke vielleicht, um das zu vergessen? Das Verrückte beim Alkohol ist ja, dass er ja wirklich hilft. Also, ne? Unter Einschränkung. Also, es ist wirklich, weil man sieht die Dinge wirklich etwas lustiger hinterher, wenn man so ein Glas getrunken hat. Aber wenn das die einzige Methode ist oder überhaupt die Methode ist, um sorgenlos zu werden. Nein, genau aus diesem Grund sind wir doch hier. Deswegen hängt doch das Kreuz hier. Weil Jesus gestorben ist für jeden Einzelnen, um die Fragen der Sorgen zu klären, um die Fragen auch der Minderwertigkeitskomplexe zu klären. Gott hat dich lieb, deswegen ist Jesus ja gestorben für dich. Und natürlich die Schuldfrage, da wird es ganz klar. Christi Leib für dich gegeben, weil er dich lieb hat und weil er dir vergeben möchte. Wollen wir das so hören für uns heute ganz persönlich? Es ist gut, Gott zu loben. Es tut gut. Dass wir nicht nur nach Hause gehen und sagen, tolle Geschichte von Wilhelm Busch. Nein, das soll unsere Geschichte werden, dass wir das annehmen für uns ganz persönlich. Und dass wir merken, es ist wirklich ein köstlich Ding. Wir können es ja anders ausdrücken. Wir können sagen, es ist wunderbar, es ist heilsam, es ist wunderbar, diesen Gott zu loben. Er ist es wert. Und dass wir uns die Gründe vor Augen führen. Das sind drei Gründe aus diesem Psalm. Gott ist da für die Schöpfung, in der Geschichte für sein Volk und für jeden Einzelnen. Amen.